Ihr Lieben, vielleicht erinnert ihr euch noch, im vergangenen Sommer über die Ferien haben wir gemeinsam den ersten Thessalonicher Brief gelesen. Dieses Jahr möchte ich mit euch gerne den Philipperbrief anschauen. Die nächsten 5 Wochen also Predigten durch den Philipperbrief. Man könnte so eine Überschrift wählen für diesen Brief: in Christus bleiben. Das ist es, wozu Paulus die Gemeinde in Philippi ermutigt. Diese Gemeinde, die aus der Ferne mitverfolgt, was mit Paulus passiert, mit dem Mann, mit dem sie ganz eng verbunden ist. Und eine Gemeinde, die auch vor eigenen Fragen steht, vor Herausforderungen. Die Herausforderung, in den Veränderungen, die sich abzeichnen, damals standhaft zu bleiben, Jesus nachzufolgen, sich nicht zurückzuziehen, zu überwinden. Paulus ermutigt sie, wenn man mal so eine kurze Zusammenfassung gibt, ungefähr so. Er sagt: schaut auf Jesus und versucht alles, was euch passiert, durch Jesus als Brille zu sehen. Denn dieser Jesus ist in euch und niemand kann euch aus seiner Hand reißen. Darum könnt ihr euch freuen, und zwar alle Zeit, denn Jesus bleibt in euch. Und aus dieser Freude heraus werdet ihr kräftig sein zu überwinden und Jesus siegreich nachzufolgen. Das wollte Paulus mit diesem Brief der Gemeinde dort ins Herz schreiben. Kurz gefasst: in Christus bleiben. Das beschäftigt uns dann auch die nächsten Wochen. Wir haben gerade von Lilly gehört, wie diese Gemeinde entstanden ist. Das war alles ein bisschen abenteuerlich. Paulus ist nach einer sehr merkwürdigen Etappe, spanne uns jetzt, in Troas gelandet. Erschöpft schläft er, hat einen Traum, ein Mann aus Mazedonien, Griechenland, begegnet ihm im Traum und sagt: komm herüber, hilf uns. Und er versteht sofort und sagt: das ist Gott. Ich wollte woanders hin, aber Gott holt uns rüber über die Ägäis. Er möchte, dass wir nach Europa gehen. Und dann ist er mit seinen Begleitern rüber nach Europa. Paulus war es gewohnt, auf seinen Missionsreisen sehr strategisch vorzugehen. Er hat sich Provinzstädte gesucht, weil dort viele Juden lebten. Und weil dort auch viele Synagogen waren. Das waren ideale Anknüpfungspunkte. Und Provinzstädte waren gut eingebunden über das Straßennetz. Er konnte ganz schnell das Evangelium sich ausweiten in ganze Regionen. Also, was macht Paulus? Er geht nach Philippi, Provinzstadt in Griechenland. Aber zu seiner Überraschung trifft er dort fast keine Juden. Er findet keine Synagoge. Diese ganze Strategie scheint gar nicht aufzugehen. Und er überlegt sich und fragt sich: was kann ich denn noch machen? Ach ja, richtig, wahrscheinlich könnte dort an dem Fluss vor der Stadt eine jüdische Gebetsstätte sein. Vielleicht sollten wir es am Sabbat versuchen. Wenn wir dort jemanden treffen, ist es gut. Und dann ging er dorthin und traf eine Handvoll Frauen. Also keinen Mann aus Mazedonien, eine Handvoll Frauen. Und sie beteten mit ihnen, sie erzählten von Jesus, und eine einzige Person öffnet Jesus das Herz: Lydia. Das ist diese Händlerin mit Purpurstoffen. Das ist schon bemerkenswert. Man sich vorstellt, Gott ruft Paulus mit viel Aufwand rüber nach Europa. Und Paulus, der gewohnt ist, dass da, wo er auftritt, die Dinge in Bewegung geraten. Widerstand und auch Segen. Erlebt, dass eine einzige Frau ihr Herz öffnet. Aber diese eine Frau öffnet nicht nur ihr Herz, sondern auch ihr Haus. Und dort entsteht diese erste Gemeinde in Europa. Das war übrigens die Gemeinde, mit der Paulus am innigsten verbunden war. Wenn ihr den Brief mitlest und nicht nur die Predigten hört, ich empfehle sehr, den Brief auch zu lesen dabei, weil wir nicht alle Verse in den Gottesdiensten lesen, dann werdet ihr am Ende auch bei einer Stelle vorbeikommen, wo Paulus das beschreibt, diese Einzigartigkeit seiner Beziehung zu der Gemeinde in Philippi. Keine andere Gemeinde hat mit mir Gemeinschaft im Geben und Nehmen als ihr allein. Und Paulus hatte einen Grundsatz für seinen Dienst, und er lautete: von keiner Gemeinde Geld anzunehmen. Das war auch wichtig, weil auch damals gab es schon Korruption. Und auch damals, Paulus hatte ja viele Gegner, war er peinlich beobachtet worden, ob er irgendwelche Vorteile sich erkauft oder Vorteile nimmt. Deshalb war das ein Grundsatz: nein, der Herr versorgt mich, ich nehme von keiner der Gemeinden etwas, außer von dieser ersten Gemeinde in Europa, von den Philippern. Diesen Brief, den wir lesen, den hat Paulus im Gefängnis geschrieben. Wenn ihr dann so mal in die Bibeln schaut, in die Kommentare, wird oft gesagt, das war in Rom. Ich glaube, es war in Ephesus. Der Text hat einfach viel mehr Bezüge zu Ephesus. Aber wichtiger als die Frage, wo es war, ist die Frage, in welchem inneren und äußeren Zustand hat Paulus diesen Brief geschrieben. Denn wer diesen Brief kennt, der hat sofort die Worte im Ohr, freut euch alle Zeit und so. Im Gefängnis, wo schreibt man solche Worte, unter welchen Umständen? Paulus stand kurz vor einer Anhörung vor einem römischen Gericht. Das heißt, kurz bevor für ihn entschieden wird, ob und wie es weitergeht. Ob er entlassen wird, hingerichtet wird oder verhaftet bleibt. Und natürlich hat diese Anhörung dann indirekt auch Auswirkungen auf die Gemeinden, die er gegründet hat. Wie kam es dazu, dass Paulus sich plötzlich in so einer Situation wiederfand? Und diese Geschichte, ihr Lieben, das taugt wirklich schon für einen echten Krimi. 2 Jahre im Leben des Paulus, wie sie spannender nicht sein können. 2 Jahre bevor er nun da im Gefängnis von Ephesus auf diese Anhörung wartete, kam er das erste Mal nach Ephesus. Er hatte schon lange gesagt, in die Stadt will ich. Und der Heilige Geist hat ihm das gehindert, hat gesagt, nein, jetzt geh erst mal woanders hin. Aber dann war es soweit, die Türen waren offen und Paulus geht in diese Stadt hinein und er erlebt echt geniale Dinge, was Jesus tut. Menschen haben ihre Herzen geöffnet, ihre Häuser geöffnet. Menschen haben ihr Leben hingegeben an Jesus. Es geschahen Zeichen und Wunder. Und in Ephesus und in den Orten drumherum entstanden Gemeinden. Die waren nicht gleich 1000 Mann stark, aber die waren wachstümlich. Da war ein Knistern in der Luft, da war Jesus dabei, etwas zu bewegen. Und immer, wenn das Reich Gottes aufblüht, gibt es auch Widerstand. Das war auch damals nicht anders. In so einer Randnotiz in seinem ersten Korintherbrief schreibt Paulus, dass er in Ephesus zu einem Tierkampf in der Arena verurteilt worden war. Also wir kennen das aus diesen Gladiatorenfilmen. Paulus stand da mittendrin. Er war verurteilt worden zu so einem Tierkampf. Das ist schon heftig, um es mal mit dürftigen Worten zu sagen. Und das steckt man nicht so leicht weg. Das hinterlässt körperliche Wunden und das ist seelisch auch äußerst, äußerst kritisch. Und kaum hatte er sich von diesen Qualen wieder erholt, bekommt er mit, dass eine der Gemeinden, die er gegründet hat, gerade dabei war, sich selbst zu zerlegen, die Korinther. Da gab es schon 4 Parteien und wer weiß, was noch kommen würde. Und natürlich in so einer körperlich-seelisch fragilen Situation, wenn du hörst, da wo du erlebt hast, dass Jesus groß getan hat, wo du verbunden bist mit Geschwistern, die fangen an, sich selbst zu zerlegen. Das ist nochmal ein Schwert durchs Herz. Ganz schwierig. Und Paulus war selber nicht in der Verfassung, nicht kräftig genug, um rüber zu segeln, also schickt er Timotheus. Timotheus sollte die Situation retten. Aber als er nach ein paar Wochen zurückkam, konnte er Paulus nur sagen, tut mir leid, die Mission ist gescheitert. Es hat nichts gebracht. Die kloppen sich noch mehr. Was macht Paulus? Er sagt, okay, wenn sie auf Timotheus nicht hören, dann vielleicht auf mich. Von Ephesus, gerade wieder bei Kräften, reist er also nach Korinth und versucht nochmal alles, um diese Gemeinde zusammenzuführen. Und dann gibt es in Korinth einen Bruder, der stellt sich vor die Gemeinde und erzählt nur Mist über Paulus, öffentliche Anklage und Lüge. Und die ganze Gemeinde sagt, ja, der hat ja recht, Paulus ist blöd. Paulus musste fast fluchtartig Korinth verlassen. Echtes Fiasko, seine Mission absolut gescheitert. Wieder, er hatte gerade einen Tierkampf hinter sich, er war in Sorge um die Gemeinde, er hat seinen Vertrauten geschickt, es kam eine schlechte Nachricht und jetzt ist er selber vor Ort und sieht, er kann nichts mehr tun. Und diese Frage, Herr, du hast ja so viel Herzen verändert, so viel Wunder gewirkt, du hast so viel Liebe investiert in diese Geschwister, wird das jetzt alles zerstört werden? War das alles umsonst? Das kann doch nicht sein. Als er wieder in Ephesus war, hat es gar nicht lange gedauert, da wurde Paulus erneut verhaftet. Die Anklage lautete Geschäftsschädigung. Ein gewisser Demetrius verklagte Paulus. Es haben sich in Ephesus einfach zu viele Menschen zu Jesus bekehrt, sodass der Markt für Götterstatuen eingebrochen ist. Ephesus, die Stadt der Artemis, in der Antike ganz wichtig. Und jeder Tourist hat mindestens so einen kleinen Artemis-Tempel gekauft. Aber nun waren da so viele Christen. Die Hälfte der Touristen ist wahrscheinlich als Christen wiedergezogen, hat nicht so einen Tempel gekauft. Geschäftsschädigung. Diesmal aber waren die Haftbedingungen für Paulus schwerer, als wie er es schon an anderen Stellen gewohnt war. Er war ja schon mehrfach im Gefängnis. Und er schreibt wieder an die Korinther in seinem zweiten Brief: Ich wäre fast am Leben verzweifelt. Ich hielt es für ausgemachte Sache, dass ich sterben werde. Ich konnte es nicht mehr tragen. Aber plötzlich wurden seine Haftbedingungen etwas gelockert. Was für ein Aufatmen, was für ein Geschenk Gottes. Und jetzt erst haben die Philipper gehört, Mensch, Paulus sitzt im Knast. Und natürlich, weil sie mit ihm verbunden waren, haben sie gesagt, oh, wir müssen unbedingt jemanden hinschicken, um zu erfahren, wie geht's denn Paulus? Wie können wir ihn denn unterstützen? Epaphroditus, ja, das ist der Typ, das ist unser Mann, den schicken wir hin nach Ephesus. Und das haben sie gemacht. Und dann kommt dieser Epaphroditus nach Ephesus und wird todkrank. Und die Philipper sorgen sich um zwei ihrer Brüder, um Paulus im Gefängnis und Epaphroditus auf dem Sterbebett. Und wieder griff Gott ein. Paulus schreibt, ihr werdet es auch lesen, Gott hat sich nicht nur über Epaphroditus erbarmt, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere habe. Das war seine Verfassung. Dramatische Zeiten. Und das alles vor der Anhörung vor dem Gericht. Und wenn wir jetzt mal so ein paar der wichtigen Sätze aus diesem Brief lesen, das ist schon echt beeindruckend. Freut euch in dem Herrn alle Zeit und sorgt euch um nichts. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vorne liegt. Ich will das Ziel erreichen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wenn ich auch jetzt sterben sollte, bin ich dennoch froh und freue mich für euch und mit euch allen. Gleicherweise sollt aber auch ihr euch mit mir freuen. Freut euch, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber lässt es gewiss werden. Die Situation von Paulus, die innere und die äußere und diese Aussagen. Ich denke für mich manchmal, das ist eine Kluft, die ist recht breit. Wie komme ich dahin? Sagen, ich freue mich in dem, was so schwierig ist. Ich möchte euch jetzt diesen Predigttext vorlesen für heute. Er steht im ersten Kapitel ab Vers 12 bis 26. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass ich in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Das ist auch so ein Text, den man mal langsam lesen muss und auf sich wirken lassen muss. Ich habe schon gesagt, die Philipper waren in Sorge um Paulus. Und Paulus schreibt dann dieses als Antwort. Man könnte sagen, es ist ja ein bisschen merkwürdig, nicht? So richtig reagiert Paulus nicht auf die Sorge der Philipper. So richtig sagt er ihnen nicht, was er von ihnen bräuchte, wie sie ihn unterstützen könnten. So richtig ist er offensichtlich gar nicht in Sorge um sich. Stattdessen schreibt er, ich will aber, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Paulus saß offensichtlich nicht im Gefängnis und dachte sich, so ein Mist, das kommt mir jetzt völlig ungelegen. Ich habe keine Peilung, wie das weitergehen soll. Gott, was soll denn das jetzt schon wieder? Ich habe schon so viel erlitten und erlebt. Kannst du nicht einmal, wenn du mich schon rüberrufst nach Europa, kannst du nicht einmal dafür sorgen, dass es glatt geht? Es ist doch furchtbar. Paulus saß nicht da, weder in Sorge, noch in Selbstmitleid, noch in Selbstaufgabe, sondern er hatte offensichtlich einen ganz anderen Blick, einen ganz anderen Fokus. Man muss wissen, dass in den Gefängnissen damals es oft üblich war, die Insassen an die Wärter zu ketten. Dann hatte so jeder Gefangene seinen persönlichen Aufpasser. Und diese Kette war ein Machtsymbol. Die Ketten des Kaisers halten dich gefangen. Und bei Paulus wurde es ganz schnell klar, er schreibt das, im ganzen Gefängnis wurde bekannt, er ist nicht vor der Macht des Kaisers eingeknickt. Er hat auch nicht vor dem Kaiser sich etwas zu Schulden kommen lassen. Er trägt seine Ketten um Jesu willen. Und nun kann man sich mal vorstellen, was haben denn diese Soldaten erlebt, die Wachen erlebt, die Stunde um Stunde an Paulus gekettet waren? Was haben sie erlebt, wenn Paulus gegessen hat, wenn er sich unterhalten hat, wenn er sich vor Schmerzen gekrümmt hat, wenn er gebetet hat, wenn er im Herzen die Bibel zitiert hat, das Alte Testament? Wie haben sie das erlebt, wenn er mit ihnen gesprochen hat, sich interessiert hat für diese Soldaten, die da ihren Dienst taten, die eigentlich nur die Stunden runterreißen wollten? Und Paulus fragt nach. Paulus gräbt tief und sagt, hey, du bist mir wichtig. Und übrigens, Jesus, bist du noch viel wichtiger. Diese Soldaten wären wahrscheinlich nie in irgendeinen Gottesdienst gegangen. Denen wäre nicht im Traum eingefallen, geht doch mal in eine Gemeinde. Aber durch Paulus kommt das Evangelium genau zu ihnen. Und das, was von außen so schwer aussieht, dass Paulus wirklich eine schwierige Zeit durchmacht, deutet er aber als die Chance, die Gott ihm gibt, unter diesen Umständen das Evangelium zu Menschen zu tragen, deren Leben er im Gefängnis teilt. Ist eine irre Art des Rangehens, ist so eine bewundernswerte Art des Rangehens. So ein ganz anderer Fokus. Nicht mir wurde etwas genommen, ich fühle mich unter Druck, ich bin beraubt, sondern Herr, was möchtest du jetzt hier tun? Diese Menschen, die um mich herum sind, wie willst du sie erreichen? Warum hast du mich hierher gestellt? Ich bin hier nicht ohne dich, selbst hier nicht. Und ich bin genauso mit dir hier. Das hat Paulus geholfen, diese schwierige Phase anzunehmen. Nicht der Blick auf das, was war und das, was nicht mehr möglich zu sein scheint, sondern auf Jesus in dieser Situation. Könnte das auch für uns eine Hilfe sein? Wir sitzen ja nicht im Gefängnis, aber manchmal stehen wir vor Bergen unserer Probleme. Manchmal wissen wir nicht, wie es weitergehen soll. Und wir kreisen immer um dieselben Fragen, immer warum, warum, Herr, wie geht es weiter? Sagen, Jesus, ich bin jetzt hier. Und wenn du etwas vorhast, dann will ich diese Situation aus deiner Hand nehmen. Dann will ich sie annehmen. Dann will ich damit umgehen. Das ist ein kühner Schritt des Glaubens. Auch außerhalb der Gefängnismauern blieb die Haft von Paulus nicht ohne Folgen. Klar, manche der Christen werden sich gefragt haben, Paulus, schon wieder. Der arme Kerl, was hat er alles durchgemacht? Oder die ihm näher standen, dachten, nee, kann doch gar nicht sein, gerade jetzt. Vielleicht dachten so ein paar Leute in Korinth, Mist, Mann, wir haben ja erlebt, was hier passiert ist und jetzt sitzt er im Knast und kommt vielleicht nicht mehr raus. Keine Hoffnung mehr, was soll nur werden? Mag es alles gegeben haben. Aber trotzdem hat Paulus wieder einen anderen Blick. Man kann so fast rausspüren, so eine Art von Begeisterung, wenn man diese Zeilen liest. Er hat gesehen, seine Abwesenheit hat andere Geschwister ermutigt. Nicht endlich ist er weg, jetzt können wir was machen. Sondern hat andere Geschwister ermutigt, ihrerseits Schritte des Glaubens zu gehen. Sich nicht mehr hinter Paulus zu verstecken. Oh ja, das ist mein Hauskreisleiter, der würde es schon machen. Ah ja, wir haben ja eine Kinderbeauftragte, die macht das auch schon alles für die Kinder. Es geht so leicht, dass wir im Kielwasser von Geschwistern mitschwimmen. Und es läuft ja gut, wenn die Geschwister da sind. Es lief gut, wenn Paulus gepredigt hat. Es entstanden Gemeinden, wenn Paulus gepredigt hat. Das war eine Ermutigung für die Christen. Aber es musste den Moment geben, dass Gott sagt, ich nehme mal Paulus aus dem Rennen, damit diese Christen hinter ihm einen Schritt nach vorne gegangen sind. Gesagt haben, Jesus ist auch mit uns. Jesus hat uns etwas anvertraut. Jesus ist nicht weg, wenn Paulus weg ist, sondern wir sind mit Jesus immer noch hier. Und wir haben einen Auftrag von unserem Herrn. Das war für Paulus so ein Moment, was ihn begeistert hat. Und genau das ist es, was ja Gottes Geist auch in den letzten Jahren, finde ich, immer wieder betont hat. Im Reich Gottes ist nicht die Zeit, dass man hinter großen Personen sich versteckt, sondern die Gemeinde ist wichtig. Sein Leib will Jesus in die Vollmacht führen. Sein Leib soll Veränderung in die Welt bringen. Sein Leib ist der Ort der Hoffnung in dieser Welt. Wir Menschen, wir denken menschenzentriert. Wir gucken auf die oder denjenigen, die für uns so große Vorbilder sind. Und Gottes Geist sagt, nein, Jesus ist das eine Vorbild. Und sein Leib hat alle Kraft. Sein Leib ist gesandt in diese Welt. Das war so ein Punkt, weshalb Paulus ganz gelassen sein konnte. Er wusste, Gott hat die Dinge im Griff. Nicht er musste letztlich für die Gemeinden sorgen, auch wenn es ihm ins Herz einen Stich gab. Er wusste, Gott ist im Regiment. Und doch gab es da auch Wermutstropfen. Einige verkündigten Christus aus Neid und Streitsucht. Andere aber aus guter Gesinnung. Einige hatten offensichtlich unlautere Motive. Paulus macht es hier nicht deutlicher, woran das liegt. Aber es wird deutlich im ganzen Neuen Testament, dass Paulus viele Kritiker hatte. Manche haben nur darauf gewartet, dass Paulus von einer Stadt zur nächsten zieht. Dann sind sie auch in diese Stadt gegangen, wo er gerade aufgebrochen ist. Und dann haben sie das richtige Evangelium verkündigt. Dann haben sie gesagt, Leute, was der Paulus gesagt hat, vergesst alles. Ihr müsst euch noch beschneiden lassen, ihr müsst den Sabbat einhalten, ihr müsst erst Juden werden und dann könnt ihr Christen sein. Das ist in Galatien und an vielen anderen Orten passiert. Paulus wusste, dass da, wo er aufbricht, immer schon andere in den Startlöchern stehen, um zu korrigieren. Manche Geschwister, die darauf warteten, dass jetzt ihre Chance gekommen ist, dass sie jetzt Einfluss und Macht ergreifen können, dass jetzt die Position für sie frei ist, nachdem Paulus beiseite gestellt ist. Paulus drückt das so aus: Sie beabsichtigten, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Und ich glaube, ihr Lieben, wir müssen uns nichts vormachen. Auch die Gemeinde heute ist nicht gefeit vor Neid, vor Missgunst, vor Geltungsdrang, vor Selbstsucht und Rivalität. Wir sind nicht gefeit davor. Es geht ganz schnell, dass diese Reflexe in uns anspringen. Wie hat nun Paulus reagiert? Wir kennen genügend Stellen im Neuen Testament, wo er ganz leidenschaftlich gegen alles angetreten ist, was die Gemeinde gefährdet hat. Es war ihm nicht egal. Hier wird ein ganz anderes Bild gezeichnet. Hier kommt eine ganz andere Komponente noch dazu. Paulus sagt: Was soll's? Wenn nur Christus gepredigt wird, egal unter welchem Vorwand, wenn es Christus ist, der gepredigt wird, dann bin ich froh. Weil er zutiefst davon überzeugt wird, wenn Jesus gepredigt wird, wird Jesus groß. Paulus war immer dann sehr entschieden, wenn er gemerkt hat, Jesus und wird gepredigt. Oder etwas anderes und dann auch ein bisschen Jesus. Aber wo Jesus im Zentrum steht, egal mit welcher Motivation, sagt er, er wird groß. Auf ihn kommt es an. Er ist wichtig, er ist herrlich. Er steht im Zentrum und er bindet alles zusammen und führt alles zum Ziel. Wenn nur Christus verkündigt wird, darüber freue ich mich und werde mich weiter freuen. Denn Jesus sagt von sich: Ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Denn ich bin der gute Hirte. Jesus ist herrlich. Da konnte Paulus gelassen sein, trotz allem, was er erlitten und erlebt hat. Für uns, ihr Lieben, ist also auch das eine wichtige Frage: Wie wichtig nehmen wir uns denn? Wie wichtig nehme ich mich selbst? Wofür kämpfe ich eigentlich? Und wie kämpfe ich? Steht dabei Jesus im Zentrum? Bin ich bereit, mich selbst zurückzunehmen, damit Jesus größer wird? Übrigens auch der Jesus in meiner Schwester und meinem Bruder. Bin ich mich bereit, zurückzunehmen, damit der Jesus in meinen Geschwistern größer wird? Klar, wenn ich nur auf mich selber schaue, dann werde ich früher oder später dann kommen in so eine Art Kampfmodus. Ich werde anfangen zu diskutieren, Fäden zu ziehen, Einfluss zu nehmen, unruhig zu sein, misstrauisch zu werden. Und all das ist ja das Gegenteil davon, in Gott geborgen zu sein. Nachdenkliche Momente, die wir bei diesem Lesen des Textes haben können. Paulus sah nun in seiner Situation keinen Schicksalsschlag, sondern er entdeckte die Handschrift Gottes darin. Des Vaters Jesu Christi, seines Vaters. Weil die Gedanken Gottes so viel höher, größer, schöner, weiter sind als unsere Gedanken. Paulus hat dieses Vertrauen, dass Gott selbst mit dem Bösen zurechtkommt und dieses in seine Pläne einbezieht, um alles herrlich zu machen. Selbst diese Motivation der falschen Prediger, die aber doch Jesus gepredigt haben, haben dem Reich Gottes nicht geschadet, weil Gott mächtig ist. Und deshalb hat Paulus eine Freiheit gehabt, zu sagen: Ich nehme den Ausgang meiner Anhörung an, so wie er geschieht. Würde Paulus in Haft bleiben, würde sich nicht viel ändern zu dem, was er gerade erlebt. Und er würde sich freuen. Denn das hat er geschrieben: Ich freue mich und ich werde mich freuen. Er freut sich, wenn er in Haft bleibt, weil er weiß, das Evangelium wird verkündigt von anderen. Jesus wird groß gemacht außerhalb des Gefängnisses, aber auch innerhalb, weil Jesus ja in ihm ist. Würde Paulus zum Tode verurteilt werden, könnte auch das ihm nicht die Freude rauben. Das ist mein Ding, ne? Dass er sagt, eigentlich, wenn ich jetzt sterben würde, wäre ich am Ziel. Dann wäre ich Jesus so nahe, wie ich es mir erwünsche, wie ich es mir ersehne, wie ich es in diesem Leben, diesseits der Ewigkeit, nicht erleben kann. Dann wäre ich bei meinem Jesus. Denn Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mir ein Gewinn. Ihr Lieben, Paulus redet hier nicht von Lebensmüdigkeit, nicht davon, dass ich mein Leben wegwerfe, es lasse, sondern von einer Sehnsucht nach Christus. Das ist eine ganz andere Richtung. Das müssen wir richtig hören, diesen Vers. Keine Todessehnsucht, aber eine Jesus-Sehnsucht. Ein Verlangen danach, Herr, was ich bisher mit dir erlebt habe, das ist toll, das ist gesegnet, das ist stark. Aber eigentlich, ich will dich, ich will mehr von dir, ich will näher sein an dir. Du hast mein Herz gewonnen. Ich freue mich, wenn wir ganz nah beieinander sind. Diese Sehnsucht, trägt die dein Leben? Die Sehnsucht, mit Jesus aus Ängste verbunden zu sein. Und schließlich würde Paulus aus der Haft entlassen werden, da würde er sich natürlich auch freuen. Er würde dann genauso weiterleben wie vorher. Er würde unterwegs sein. Er würde dafür alles geben, dass dieser Jesus Menschen bekannt wird. Und er würde schauen, dass er den Menschen, denen er begegnet, diese Freude vermitteln kann, die nur Jesus gibt. Und in seinem Herzen wusste er, ich bin mir schon recht sicher, dass Gott dieses Letzte vorgenommen hat für mich. Denn es ist besser, um Fleisch zu bleiben, also noch am Leben zu bleiben, um euretwillen, schreibt er in Philippern. Was ihn also unerpressbar gemacht hat, war die Einstellung, was immer kommen wird, Jesus ist meine Freude. Nicht der Urlaub, nicht die Gehaltserhöhung, nicht die Entwicklung meiner beruflichen Perspektive, das ist alles schön und gut. Jesus ist meine Freude. Und seine Ehre ist meine größte Freude. Wie konnte er diese Einstellung gewinnen? Kleine Frage an euch. Was ist denn für dich der Inbegriff von Schönheit? So ein Sonnenuntergang am Meer, das ist schon fast kitschig. Aber wenn man es erlebt, ist es auch richtig schön, ne? Oder diese malerische Kulisse der Alpen. Ich würde jetzt gerne Urlaub fahren. Gut, also ist das im Begriff der Schönheit oder das Lachen eines Kindes, diese glücklichen Augen zu sehen? Oder zu sehen, wie viel Kreativität in einem Menschen steckt? Das ist Schönheit. Was ist der Inbegriff von Schönheit für dich? Jesus ist noch viel schöner. Viel herrlicher. Das war das, was Paulus bewegt hat. Sagt, diese Herrlichkeit Jesu, dieses Wesen, das mir vergeben hat, alles für mich gegeben hat, der immer bei mir ist, selbst in den tiefsten Tälern gibt er mir Hoffnung und Kraft und ermutigt mich. Durch diesen Blick in seine Augen kriege ich neue Freude. Jesus ist herrlich, Gottes Sohn, mein Bruder, mein Freund. Ich glaube, ihr Lieben, wenn Gott uns einen größeren, neuen Blick schenken darf für die Schönheit Jesu, kommt diese Freude nach. Das geht gar nicht anders. Im Kielwasser der Schönheit Jesu ist immer Freude. Zum Schluss möchte ich euch noch ganz kurz zwei Fragen stellen. Die erste Frage, lebst du denn dein Leben zuversichtlich? Und klar, es gibt so ganz viele Dinge, die sprechen dagegen in unserem Alltag. Da häuft sich so viel auf. Da hat man so viel zu bedenken. Manchmal ist man Phasen, wo man durchgeschüttelt und durchgeschoben wird. Probleme ohne Ende. Und es ist dann schwierig, Jesus da nachzufolgen, in den Sorgen, in den Gedanken. Na klar. Man kämpft gegen die Sünde und verliert. Man reibt sich an der eigenen Unreife und manchmal noch mehr an der Unreife der anderen. Paulus war sich dessen alles bewusst. Das kannte er auch. Aber er hatte einen Blick gewonnen. Er sah in diesem ganzen Paket seines Lebens, gibt es einen, der aus dem ganzen Mist Dünger macht, und das ist der Herr. Und er schreibt am Anfang des Briefes: Ich bin davon überzeugt, dass der, der in euch dieses Werk begonnen hat, dieses gute Werk, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Er war davon überzeugt, Gott macht keine halben Sachen. Und gerade die Situation, in der ich jetzt stehe, die mich durchrüttelt und durchschüttelt, sollte die das wirklich fertig kriegen, Gott von seinem Ziel abzubringen? Sollte Gott auf halber Strecke stehen bleiben? Niemals. Er ist ein großer Gott. Er ist größer als alles, was mir in meinem Leben begegnet. Zweite Frage: Was oder wen willst du fördern? Vielleicht ist es euch ja aufgefallen, am Anfang spricht Paulus von Förderung, Förderung des Evangeliums, und am Ende zur Förderung von euch, den Philippern. Dieser Blick ist vermutlich in unserer Zeit, die permanent Selbstverwirklichung predigt, herausfordernd. Wir achten alle auf die Work-Life-Balance. Das ist ganz wichtig. Fördere jemanden, fördere eine Sache, die auf dem Herzen liegt. Investiere dich da hinein. Gib mehr als den Durchschnitt dafür, weil dein Herz ergriffen ist. Das ist in unserer Zeit schwierig. Und trotzdem ist es das, was Gott sich wünscht. Er sagt: Ich möchte, dass du nicht so viel dich im Spiegel anschaust, sondern dass du auch und etwas mehr und vielleicht noch mehr als bisher auf andere schaust. Wie können sie diese Freude finden, die darin besteht, Gott zu kennen und zu lieben? Und die Frage an uns ist: Wollen wir uns dem stellen, die Freude an Jesus fördern? Amen.